Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns zuerst den Predigttext aus Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich bete eben. Großer Gott, ja, ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu begreifen, was diese Worte bedeuten, was du hier zu uns sprichst, wer du bist und was du mit uns vorhast. Und ich bitte dich um Gnade, dass ich das verkündigen kann, dass ich es auslegen und verständlich machen kann. Amen. Vor ein paar Jahren, da saß ich mit zwei Freunden am Abend zusammen und die hatten sich unterhalten und ich habe so ein bisschen zugehört. Der erste war so ein richtig schnicker Kerl. Ist er immer noch. Leben beide noch. Richtig schnicker Kerl, gläubige Eltern, in der Gemeinde aufgewachsen, brav, engagiert, vorbildlich, immer auf dem Pfad unterwegs, den man von einem guten Gemeindejungen erwartet. Der zweite kommt zwar auch aus einem gläubigen Elternhaus, hatte aber ein paar wilde Jahre und noch ein paar wildere Frisuren hinter sich. Er war von dem Pfad abgekommen, hatte aber seinen Weg zu Gott zurückgefunden. Aber jetzt spürte man immer noch in ihm diese wilden Jahre, ja, das Freigeistige, das Abenteuerliche, seine lockere Art, wie entspannt er war, die neumodische Kleidung. Und besonders halt diese abenteuerlichen Geschichten, die er aus dieser Zeit erzählte. Und eine erzählte er an diesem Abend. Und nachher sagte dann der Brave zu dem Wilden: Manchmal beneide ich dich. Du konntest das Leben richtig auskosten. Dir ist ja echt alles schon passiert. Du hast richtig was erlebt. Mein Leben dagegen war langweilig. Ich wünschte, ich hätte auch sowas erlebt. Du weißt wenigstens, worauf du verzichtest. Was war das Problem von meinem braven Freund? Er wusste nicht mehr, warum er das Leben als Christ führt. Er hatte den Wert und den Sinn verloren für dieses Leben. An keinem Punkt wollte er aufhören, Christ zu sein, auf keinen Fall. Aber er wollte auch sehen, was das Leben so für ihn bereithält. Was es alles hergeben kann. Diese spannenden Abenteuer der Menschen um ihn herum wollte er sehen. Nie hatte er gezweifelt, dass Christsein wichtig ist. Aber er wusste nicht, warum alles andere dahinter zurücktreten muss. Warum tun wir als Christen, was wir tun? Warum gehen wir in den Gottesdienst? Warum verzichten wir auf so viele Dinge, die so viele andere um uns herum haben oder machen? Warum sind wir Christen? Wir sind Christen, damit wir mit Gott versöhnt sind. Aber nicht nur das, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Ja klar, Christsein ist wichtig. Ich will bei Gott sein. Aber gibt es nicht auch noch andere Dinge im Leben? Bestimmt denken das so konkret die wenigsten von euch. Vielleicht sogar keiner. Ich glaube, die meisten von uns würden auch sagen, mein Glaube gibt meinem Leben Sinn. Ich will mein Leben für Jesus leben. Ich will mich an Gottes Willen orientieren. Aber wenn wir wirklich so denken, warum gehen wir dann so leichtfertig mit Sünde um? Warum ist es nicht unser größtes Verlangen und unsere größte Freude, in der Bibel zu lesen und von Gott persönlich angesprochen zu werden? Warum ist es ständig eine Überwindung zu beten? Warum ist uns die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern so unwichtig? Oft, weil wir nicht wissen, warum wir das eigentlich tun. Ja, wir sind wie mein braver Freund, der das Leben des Christen, das Leben eines Christen lebte, aber vielleicht ein anderes wollte. Wir haben Jesus als unseren Retter angenommen und uns von dem Leben in Sünde abgewandt. Und trotzdem verharren wir häufig in diesem alten Leben. Und wir sind nicht bereit, uns ganz einem Leben für Gott hinzugeben. Wir trauern einer schlechten Angewohnheit mehr hinterher als einer täglichen Andacht. Warum halten wir an diesem Leben für Jesus fest? Auch wenn wir immer wieder verzichten müssen. Warum Gemeinschaft mit Gott? Und wie ist das möglich? Das ist das Thema des Hebräerbriefs. Der Hebräerbrief wurde an eine Gruppe geschrieben, der es ziemlich ähnlich ging wie uns. Sie hatten sich von ihrem alten Leben abgewandt, konnten es jetzt aber nicht ganz hinter sich lassen. Ja, es handelte sich um Hebräer, also Juden, die Christen geworden waren. An die war der Brief gerichtet. Das bedeutete aber, weil sie vorher Juden waren und dann Christen geworden sind, dass sie sich von ihrem gesamten sozialen Umfeld abgelöst hatten. Ja, wahrscheinlich wurden sie sogar verfolgt. Und Geschäftsbeziehungen, Familienbeziehungen, alles konnte man quasi vergessen. Und zusätzlich war es dann für viele verwirrend. Der christliche Glaube baut ja auf dem Jüdischen auf. Aber irgendwie löst er auch fast alles auf, was sie aus dem Alten Testament und damals dem einzigen existierenden Teil der Bibel kannten. Warum lebten sie für Jesus? Könnten sie nicht auch einfach als Juden Gemeinschaft mit Gott haben und dann wieder von der Welt um sie herum akzeptiert werden? Unser Predigttext heute ist die Einleitung in diesen Hebräerbrief. Und er gibt uns einen Vorgeschmack auf die Aussage und die Antworten dieses Briefes. Ich lese es uns nochmal. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Unser Thema lautet Gemeinschaft mit Gott. Erstens, was ist das? Zweitens, warum? Und drittens, wie ist Gemeinschaft möglich? Was ist Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft. Was bedeutet das? Ja, oft wird auch der Begriff Beziehung in dem Zusammenhang benutzt. Ja, Beziehung, Gemeinschaft, das bedeutet Austausch. Ja, man redet miteinander, man kommuniziert. Nähe. Und auch wahrnehmen. Man begreift, wer der andere ist. Man versteht ihn, man lernt ihn kennen. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf Gott? Der Text deutet uns darauf hin. Ja? Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, gemeint ist hier jetzt, was wir das Alte Testament nennen, Gott hat geredet. Austausch. Das ist schon für eine Beziehung zwischen Menschen das Grundlegendste. Man kann nur ganz schlecht eine Beziehung führen, ohne dass man miteinander redet. Und jetzt lesen wir hier, Gott hat geredet. Das ist das Alte Testament. Jetzt unterschätzt mal bitte diese Feststellung nicht. Das Alte Testament liest sich ganz schnell wie viele Geschichten und Bücher. Aber Gott redet in diesem Buch zu den Menschen. Warum ist das verblüffend? Auch eigentlich ganz einfach. Wir lesen es im Alten Testament ganz zu Anfang. Ja? Gott schafft den Menschen. Damit geht es quasi los. Durch sein Wort. Seht ihr, wie besonders das ist, dass Gott redet? Durch sein Wort schafft er den Menschen und der Mensch ist gut. Gott schafft sich in den Menschen einen Gegenüber. Eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott schafft den Menschen intelligent. Der Mensch kann also Gottes Herrlichkeit sehen und ihn verstehen, ihn anbeten und lieben. Eine Beziehung führen. Übrigens gibt Gott dem Menschen auch einen Teil seiner Aufgaben. Ja? Gott gibt dem Menschen die Erde, um darüber zu herrschen. Gott schafft sich quasi einen Mitarbeiter, nicht weil er Hilfe braucht, sondern weil es unglaublich schön ist, zusammenzuarbeiten. Das ist gut für eine Beziehung. Gott redet hier am Anfang ganz frei mit den Menschen. Die können sich begegnen und nah sein. Alles ist gut. Und das ist doch schon die Gemeinschaft, die wir eigentlich suchen. Ja, wenn wir die Frage stellen, was ist Gemeinschaft mit Gott? Dann haben wir hier die Antwort gefunden. Wir haben Austausch, wir haben Nähe, Wahrnehmung. Frage beantwortet? Ich sag's mal so. Das sind die ersten drei Kapitel. Das ist so viel. Und dann geht das Alte Testament erst richtig los. Und dann geschieht der Sündenfall. Und anstatt Gott zu lieben und in ihm volle Erfüllung zu haben, möchte der Mensch wie Gott selbst sein und sich selbst erfüllen. Er möchte diese Beziehung mit Gott nicht. Und das ist die Sünde. Und da endet der Prolog. Da beginnt das Alte Testament erst richtig. Und in den nächsten 926 Kapiteln können wir dann auf spektakulärste Weise lesen, wie der Mensch versucht, sich selbst glücklich zu machen und ohne Gott auszukommen. Und wie er dabei kläglich scheitert. Die Beziehung ist zerstört. Es ist keine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich. Der Mensch kann Gott nicht nahe sein, weil Gott ist gut und der Mensch ist schlecht. Auch hier gibt sich das Alte Testament Mühe. Es beschreibt ausführlich, wie Gott den Menschen bestrafen muss und auch bestraft. Die Geschichte von der Arche Noah zum Beispiel. Gott hat genug von all dem Bösen und räumt einmal ordentlich auf. Diese Themen finden wir also immer, wenn wir das Alte Testament lesen. Könnt ihr mal drauf achten. Der Mensch ist echt böse, Gott ist echt gut. Und dann drittens, und jetzt kommt unser Predigttext, Gott hat in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten. Gott hat zu den Menschen geredet. Gott sucht die Beziehung trotzdem, auch wenn das eigentlich unmöglich sein sollte. Gott sucht sich seine Leute raus, sein Volk, und diesen gibt er dann die Möglichkeit, mit sich in Kontakt zu treten. Zu diesen Möglichkeiten gehörten die Gesetze, Gottesdienste und Opfer, von denen wir im Alten Testament lesen. Gott sagt den Menschen also seinen Willen. Er gibt Gesetze und Regeln, die es den Menschen möglich machen, ihre Bosheit, ich nenne es mal, zu umgehen und sich ihnen zu nahen. Das ist komplett abgefahren und komplett gegensätzlich zu dem, was unsere ersten beiden Feststellungen sind. Der gerechte Gott muss das Böse hassen. Trotzdem sucht er die Beziehung. Stellt euch das vielleicht mal so. Stellt euch einen Star vor, irgendjemand richtig Tolles. Ja, so eine große Persönlichkeit. So eine berühmte Person. Zum Beispiel Hugh Jackman. Kennt ihr Hugh Jackman? Hugh Jackman, so ein Mann, weltberühmter Schauspieler, Filmproduzent, der kann singen, der Mann ist stark, lustig, der ist Wolverine und trotzdem charmant und so ein Lächeln, ein total lieber Kerl. Und dann noch das Gesicht, Hugh Jackman. Und jetzt stellt euch vor, ihr bekommt von dieser großen, strahlenden Persönlichkeit einen Brief zu euch nach Hause. Hugh Jackman möchte dein Freund sein. Was für eine Ehre. Warum ich? Krass. Irgendwie berührt uns das manchmal mehr als die Vorstellung, dass der allmächtige Schöpfergott uns schreibt. Naja, jedenfalls werdet ihr jetzt von Hugh Jackman eingeladen. Ihr dürft ihn treffen und kennenlernen. Aber so ein Star darf jetzt nicht einfach sich mit irgendwen treffen oder so. Naja, also dafür gibt es spezielle Fan-Treffen oder Freundestreffen und einen geregelten Rahmen. Mit Reinheitsgeboten. In Form von Sicherheitskontrollen. Bist du wirklich ein Fan und kein Paparazzi? Impfpass bitte. Mit einer Art Liturgie. Hände schütteln, Autogramm, Foto, Lächeln, Näser bitte. Und eine Art Gottesdienst. Ja, abhängen mit den anderen Fans und gemeinsam Lieder aus The Greatest Showman singen. So ähnlich könnte man sich im übertragenen Sinn die Möglichkeit der Israeliten vorstellen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ja, nicht, weil Gott jetzt ein abgehobener Star ist, sondern weil die Menschen sonst einfach nicht würdig sind, zu ihm zu kommen. Der Mensch ist böse. Gott ist gut und muss den Menschen bestrafen. Aber Gott sucht die Beziehung und ermöglicht den Menschen, zu ihm zu kommen. Gott redet zu den Menschen. Die vierte Feststellung, die auch immer im Alten Testament zu finden ist, die Beziehung scheitert. Die Möglichkeit der Menschen, zu Gott zu kommen, funktioniert nicht. Ganz einfach, weil der Mensch gefordert ist, Gottes Gerechtigkeit gerecht zu werden. Auch das finden wir immer im Alten Testament. Das Alte Testament ist unvollkommen. Der Mensch kann auch mit allen Möglichkeiten, die Gott schafft, nicht zu Gott kommen. Und mit seinen eigenen Möglichkeiten erst recht nicht. Eine Beziehung mit Gott ist nicht möglich, wenn irgendetwas in dieser Beziehung vom Menschen abhängig ist. Ja, das Alte Testament ist wie ein großes Drama, in dem immer wieder versucht, diese Trennung zwischen den beiden zu überbrücken. Aber statt mit einer Lösung am Ende, endet dieses Drama mit Fortsetzung folgt. Und da knüpft jetzt wieder unser Bibeltext an. Jetzt, wo wir ungefähr auf dem Wissensstand der ersten Leser sind, können wir weiterlesen. Nachdem in den vergangenen Zeiten Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Jetzt hat er zu uns geredet, durch den Sohn. Ich vereinfache das mal kurz und sage, das ist jetzt das Neue Testament. Wenn wir also das Alte Testament uns das Problem zeigt, zeigt das Neue Testament und jetzt die Lösung. Und das, was mit Gott gar nicht möglich war, ist jetzt möglich geworden. Weil Gott Mensch geworden ist. Der Sohn Jesus Christus war als Mensch auf dieser Erde. Und es war so ganz einfach möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wie mit einem anderen Menschen. Der Hebräerbrief behandelt die wichtigsten Aspekte des Alten Testaments oder des Gottesdienstes im Alten Testament. Also der Möglichkeit von damals, Beziehungen mit Gott zu führen. Und er schaut diese Aspekte an und fragt, was war die Absicht? Welche Funktion hat das erfüllt? Und warum hat es nicht funktioniert? Und warum macht Jesus genau dasselbe? Aber einfach so viel besser. Er zeigt uns, dass das Alte Testament immer mit einem Blick auf Jesus existiert hat. Und es in ihm seinen vollen Sinn entfaltet. Das Alte Testament ist quasi ein langer, detaillierter Aufsatz mit der Aussage, darum Jesus. Genau wie es hier in diesem ersten Vers ist, so wird es immer im Hebräerbrief gemacht. Ja? Früher hat Gott auf vielerlei Weise zu verschiedenen Menschen durch verschiedene Wege geredet und jetzt kommt er ganz persönlich direkt und redet zu den Menschen. Statt einer Einladung zum Fan-Treffen kommt Hugh Jackman einfach persönlich auf dem Fahrrad bei euch vorbei. Zum Kaffee trinken. Also was ist Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft mit Gott ist endlich das zu tun, wozu wir geschaffen wurden. Mit ihm reden, in seiner Nähe sein, mit ihm arbeiten, zu seiner Ehre leben. Durch Jesus. Gemeinschaft mit Gott ist Gemeinschaft mit Jesus. Denn nur so ist das möglich. Aber bevor wir weiter auf das Wie eingehen, fragen wir uns, warum? Warum Gemeinschaft mit Gott? Wir könnten jetzt nochmal darauf eingehen, dass wir für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurden und dass wir ohne nicht glücklich werden könnten oder es überleben würden. Ja, die Alternative zur Gemeinschaft mit Gott ist der Tod und die Hölle. Und immer wieder finden wir im Hebräerbrief auch solche Warnungen. Aber immer nur als zweite Option. Hauptsächlich argumentiert der Hebräerbrief anders, so wie in unserem Predigtext. Warum Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft mit Gott, weil Jesus ist einfach unfassbar wunderbar. Lesen wir weiter im Text. In diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Jesus ist total krass. Mit solchen Aussagen fällt es uns immer schwer, die überhaupt ansatzweise zu erfassen. Durch ihn hat er die Welten geschaffen. Und es geht ja weiter. Dieser ist das Abbild seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist zuallererst einmal die wichtigste Person, die es gibt. Ohne ihn würde hier auf der Erde gar nichts laufen. Christus ist vollkommen Gott, mit allen Ansprüchen, die dazugehören. Vollkommen mächtig, vollkommen gerecht, vollkommen Herrscher und auch vollkommen herrlich. Was bedeutet herrlich? Wenn wir noch einmal über den Schauspieler nachdenken, oder wenn Hugh Jackman an einer der Produktion eines Films beteiligt ist, als Schauspieler oder als Produzent oder als Schreiber oder wie auch immer, dann ist in diesem Film auch immer seine Persönlichkeit zu sehen. Ja, was er schön findet, was traurig ist, was er traurig findet, das ist auch in dem Film schön oder traurig. Was für Werte sind ihm wichtig? Wir sehen den Künstler in der Kunst. Durch Jesus wurde diese Welt geschaffen. Diese Welt, die am Anfang vollkommen gut war. Und selbst jetzt, wo sie nicht mehr gut ist, immer noch voller Schönheit ist. Die ist durch ihn entstanden. Ich wette, ihr alle habt sehr klare Vorstellungen von dem, was schön, lecker, angenehm, eindrucksvoll, gut ist. Ganz klare Vorstellungen. Haben wir alle. Und jetzt versucht euch diesen genialen Charakter vorzustellen, dem all diese Dinge entsprungen sind. Unvorstellbar. Das ist Herrlichkeit.
Sie übersteigt vollkommen unseren Verstand. Wir können sie nur erahnen. Aber wir können jetzt diesen Charakter kennenlernen.
Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu begegnen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir Gott kennen. Jesus verkörpert alles, was Gott ist. Jesus ist Gott.
Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Die Mensch-Gott-Beziehung ist schwierig. Ja? Der Mensch kann nicht zu Gott kommen.
Aber jetzt kommt Gott zu den Menschen.
Gott und Mensch können sich nicht nahe sein und trotzdem wird Gott Mensch und lebt unter den Menschen.
Und das ist ja längst nicht alles. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass er alles wurde. Es bedeutet, dass er alles, was wir gerade gelernt haben, aufgegeben hat, um genau eine Sache mit uns Menschen zu haben.
Gemeinschaft.
Dass er die Vergebung der Sünden durch sich selbst vollbracht hat, bedeutet aber noch mehr. Im zweiten Kapitel des Hebräerbriefs beschreibt der Hebräerbrief das ausführlich. Ich lese ab Vers 17, ja? Also Hebräer 2 ab Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden.
Jesus hat sich uns Menschen vollkommen gleich gemacht. Er musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden.
Jesus begab sich in die tiefste Trennung von Gott, als er am Kreuz zur Sünde wurde, um uns zu verstehen und uns nahe zu sein.
Damit er jeden Menschen in jeder Sünde und in jeder Art von Leid helfen kann, nahm er alle Sünde und das größte Leid auf sich.
Jesus dreht den Spieß um. Anstatt dass wir so werden, wie er ist, damit Gemeinschaft möglich ist, wird er so wie wir.
Er wird, was er hasst, um uns seine Liebe zu zeigen.
Gott bist du sein wie ein Richter. Das, das und das hast du falsch gemacht, das ist deine Strafe.
Zwischen falsch und richtig existiert keine Grauzone. Wenn du in Mathe 1 plus 1 gleich 3 rausbekommst, ist das einfach falsch und das ist dann so. Durchgefallen.
Wenn du nicht nach Gottes Willen lebst, dann bist du durchgefallen. Das ist dann einfach so. Und der Tod ist die Belohnung. Egal, wie gut die Gründe sind. Und darin sind wir gut, Gründe zu finden.
Ich bin nicht wirklich schuld. Ja, ich habe mich nicht richtig verhalten. Ich habe auch keine Wahl oder Chance. Meine Umstände.
Wer ist denn schon perfekt? Und das hört man oft, wenn man mit Nichtchristen vor allem redet. Jeder hat irgendwie eine gewisse Moral in sich und da muss jeder sein Bestes geben und das reicht dann auch.
Aber wir haben diese Vorstellung oft mehr verinnerlicht, als wir denken.
Und ich meine, das kann jeder auch gerne machen.
Ja, gebt euer Bestes.
Das bringt nur nichts.
Frau Lehrerin, ich habe bei 1 und 1 zwar 3 raus, aber ich habe den Rechenweg aufgeschrieben.
Falsch ist es trotzdem.
So steht jeder Mensch vor Gott. Entweder gut oder böse.
Diesen Test bestehen wir nur, wenn wir 100% richtig haben.
Also gar nicht. Und jetzt, hier in Kapitel 2, Vers 17, nennt der Hebräerbrief Jesus den vollkommenen Hohepriester. Ein Hohepriester ist quasi ein religiöser Anwalt. Er tritt für seinen Schützling vor den Richter und vermittelt. Ja, im Alten Testament hat Gott das Amt eingesetzt und seine Aufgabe war es, die Opfer darzubringen und Fürbitte zu halten. Er bietet Gott das Leben eines Tieres als Zahlung für die Strafe. Aber dann wirft der Hebräerbrief folgende Fragen auf. Wer tritt denn für den Hohepriester ein? Der ist doch selbst ein Sünder. Und was bringt eigentlich das Opfer von den Tieren? Und da kommt jetzt wieder Jesus ins Spiel. Jesus ist der einzig wahre Hohepriester. Er hat schwerstes Leiden, unglaubliche Versuchungen und heftige Kämpfe durchgestanden. Er weiß also, was seinen Schützling betrifft. Er ist uns in unserem Abmühen hier in unserem Leben auf der Erde gleich geworden. Und das bedeutet jetzt ist so, wenn wir vor das Gericht kommen, begegnen wir zuerst unserem Hohepriester. Und statt jetzt hier eiskalt richtig oder falsch abzuarbeiten, schaut Jesus uns an und versteht. Er versteht deine Sünde. Er weiß, was dich dazu gebracht hat. Und selbst wenn es einfach nur das ist, dass du nicht anders kannst, weil du schlecht bist. Die ganzen Ausreden, die wir oft wirklich haben und uns hilflos machen, sind ihm hier jetzt nicht unbekannt. Wir sind trotzdem durchgefallen, aber er versteht uns. Er weiß es, er versteht es und er liebt dich trotzdem. Und dann geht er zum Richter und sagt, ich bezahle für seine Schuld. Warum Gemeinschaft mit Jesus? Jesus ist die großartigste Person, die es gibt. Er hat bewiesen, dass er bereit ist, alles zu tun für dich. Er hat bewiesen, dass seine Liebe und Treue keine Grenzen kennt. Er versteht dich, deine Leiden, deine Kämpfe, deine Freuden. Er ist deine einzige Hoffnung. Darum Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt haben wir den dritten Teil, die dritte Frage schon zum Teil beantwortet. Wie ist Gemeinschaft möglich? Wir haben bereits festgestellt, durch Jesus ist Gemeinschaft mit Gott jetzt ganz einfach möglich. Einfach ist jetzt aber ein großes Wort, weil wir haben auch gesehen, dass der Preis dafür alles andere als einfach war. Jesus hat mit seinem Leben für uns bezahlt. Ein gerechtes, ja, Gottes Leben. Allein durch das, was Jesus getan hat, ist diese Beziehung möglich. Das Problem der Sünde ist jetzt also überwunden. Gott und Mensch können sich durch Jesus nahe sein. Aber jetzt ist Jesus ja nicht hier. Ich meine, er ist ja gestorben. Es ist ja 2000 her, dass er hier, 2000 Jahre her, dass er hier als Mensch war und wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben hätten können. Stimmt. Aber warum sollte das ein Problem sein? Hier kommt nämlich jetzt der letzte und der entscheidende Satz in unserem Text zum Tragen. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus ist nicht tot und am Kreuz geblieben. Das hätte niemandem was genützt. Das Ziel war ja Gemeinschaft mit Gott und nicht Gemeinschaft mit Sünde. Davon haben wir hier genug. Stattdessen überwindet er den Tod in der Auferstehung und setzt sich zur Rechten der Majestät. Jesus lebt, auch 2000 Jahre später. Und jetzt ist er allmächtig und allgegenwärtig. Er sitzt zur Rechten der Majestät. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Jetzt kann Jesus seine Aufgabe als Hohepriester vollkommen ausführen. Er steht direkt neben Gott. In Johannes 17 betet Jesus das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und da sieht man, was dieses Hohepriestertum für Jesus bedeutet und wie er vor Gott für uns eintritt und was er alles bittet. Und es sind viele wunderbare Dinge. Aber in 22 betet er Folgendes. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Was? Ich in ihnen und du in mir. Genau. So. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Eins sein, das ist ziemlich nah. Ich glaube, es gibt keine Beziehung, die enger sein könnte. Also wie ist Gemeinschaft mit Gott möglich? Jesus hat es möglich gemacht, vom ersten bis zum letzten Schritt. Er hat die Distanz zwischen Gott und Mensch überwunden, indem er zu uns kam, damit wir zu Gott kommen können. Und jetzt wird nur noch ein Schritt. Glaube an ihn, vertraue dich ihm an, bekenne deine Schuld und deine vollkommene Abhängigkeit von ihm und seiner Gnade. Der Hebräerbrief beschreibt es so, in 4 Vers 16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wie können wir uns nicht voller Freude vor diesen Thron stürzen, um diese Gnade zu empfangen? In dieser Einheit und Beziehung leben ist das Schönste, was uns passieren kann. Darum leben wir das Leben als Christen. Wir müssen uns nicht wie mein Freund damals fragen, was wir verpassen. Wir dürfen das stattdessen Jesus besser kennenlernen. Er spricht zu uns. Darum quälen wir uns zur Not auch durch die Bibel, weil wir wissen, dass es Gottes Worte sind. Er spricht zu uns und wir wollen ihn unbedingt besser kennenlernen. Und wir dürfen auch antworten. Wir dürfen mit Gott reden. Jesus fordert von seinen Jüngern, dass sie beten, dass sie bitten. Wir haben die Möglichkeit, den allmächtigen Gott, der bewiesen hat, dass er uns unvorstellbar liebt, den ganzen Tag vollzureden. Er verspricht sogar ausdrücklich, dass er zuhört und darauf eingeht. Warum beten wir so wenig? Und dann ist da noch das normale Leben. Das Schönste in einer Beziehung ist, wenn man etwas für den anderen tun kann. Wenn ich meiner Frau etwas Gutes tun will, muss ich erst ganz genau überlegen, was ihr gefallen könnte. Und dadurch lerne ich sie auf ganz neue Weise kennen. Ich verinnerliche, was ich über sie weiß. Wir können Gott nicht helfen oder ihm Gutes tun. Aber wir können ihm unser Leben weihen und ihn ehren. Wir haben die Möglichkeit, diese wunderbare Beziehung zu vertiefen. Darum verzichten wir auf die Ausschweifung dieser Welt. Darum nehmen wir in Kauf, Außenseiter zu sein. Darum stehen wir zu der Wahrheit, auch wenn es für uns ein Nachteil sein könnte. Darum sind wir in einer Gemeinde. Ich fordere von uns ein Verlangen, einen Willen, Taten und einen Glauben, den wir aber nicht aufbringen können. Ich weiß, dass diese Sehnsucht nach der Beziehung, von der ich gerade geredet habe, nicht einfach in uns brennt. Auch wenn ich noch so energisch davon rede. Scheitert diese Beziehung jetzt doch? Weil wir doch glauben müssen? Nein. Nachdem Jesus bereits alles auf sich genommen hat, um Gemeinschaft zu ermöglichen, glaubt ihr, er lässt sich jetzt von unserem selbstsüchtigen Willen und unserem begrenzten Verstand aufhalten? Nein. Angefangen mit dem Glauben. Jesus ist der Einzige, der uns helfen kann. Und der Hebräerbrief endet. Und diese Predigt auch. Mit folgenden Worten. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.